So ist es. Also die Realität gehört eben dazu, weil es eben keine Idee ist, sondern eine wirkliche Realität. Jesus war real, Jesus Christus, die Apostel waren real, und die Weitergabe durch die Zeit hin, das Ausbilden einer Gemeinschaft und auch Gemeinschaftsstrukturen gehören ganz schlicht zu dieser Realität dessen, was Menschwerdung heißt. Es ist eben keine unsichtbare Kirche der reinen Idee, sondern es ist eine, wie Inkarnation wörtlich heißt, eine eingefleischte Idee und Realität. Sie ist da und auch gesellschaftlich da, mit all den Reibungen und den Spannungen, die unter Menschen dazugehören.
Wie lebt man da eigentlich in einer pluralistischen Gesellschaft? Wie geht man denn da mit den anderen um?
Also erstmal sind wir eine plurale Gesellschaft. Es gibt tatsächlich also diese Mehrheit der Sichten und der Positionen, wie übrigens auch schon von Anfang an. Also auch in der Antike gab es ja mehrere Religionen und Völker und Aufeinandertreffen der Sichten. Für mich ist dann der nächste Gedanke schon der, dass ich eigentlich vom Pluralen nicht zum Pluralistischen gehen soll. Das haben wir aber heute. Ich unterscheide die beiden Begriffe so, dass ich sage, Pluralismus sagt nicht bloß, wir haben die Vielfalt, sondern sagt, die soll auch sein. Es wäre gar nicht gut, wenn alle sich wirklich jetzt auf einem Weg zu Gott befinden. Das sagen auch christliche Theologen, die sagen, nein, wir wollen ja gar nicht, dass es bloß Christen gibt, was ich einen merkwürdigen Gedanken finde. Aber das haben wir heute, diesen Gedanken des Pluralismus, dass man sagt, das ist auch gut und richtig, dass die Leute da alles Mögliche, Verschiedene sehen. Ein Stück weit wäre daran zu erinnern, was wir im Blick auf Jesus Christus ja schon gesagt haben, dass von Gott her eine Durchklärung fürs Ganze geschieht. Aber jetzt auch diese Vertreter des Pluralismus selber angesprochen. Wenn ich doch für Pluralismus bin, dann gehört zu diesem Pluralismus, dass ich eben auch die Stimmen anderer respektiere. Sollen alle Stimmen zugelassen werden, außer dem Anspruch der Christen, die sagen, Jesus Christus ist der Weg, wenn Pluralismus, dann bitte das auch. Oder darf Pluralismus nur vertreten werden von Relativisten? Oder gehört nicht auch jemand, der sagt, nein, hier ist mir wirklich die Wahrheit begegnet, auch mit zu den Stimmen? Ganz formal gesprochen.
Und nun müssen Sie uns aber erklären, wie man sich vor zwei Dingen schützt. Erstens vor einem großen Leidensdruck, dass man in einer Welt sich wiederfindet, die mit dem eigenen Wahrheitsanspruch einfach nicht so richtig übereinstimmen will. Mhm. Und zum anderen der Hochmut.
Ja, ich meine, zum Hochmut finde ich, natürlich, das ist unser aller Problem. Aber ich meine, dass es eigentlich hier jetzt nicht so besonders größer ist, denn ich dächte eher andersrum. Ich finde, dass eher ein Grund zu demütiger Dankbarkeit ist, dass ausgerechnet, also ich wissen darf, dass Gott in Jesus Christus sein letztes Wort gesprochen hat, während Menschen, die ich besser und gescheiter finde als mich, das nicht sehen. Das ist für mich eher ein Grund zu demütiger Dankbarkeit, dass ich das wissen darf. Das ist also ein Punkt. Der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist dabei, das haben offenbar frühere Leute nicht so schwierig gefunden, ist der Gedanke, was wird mit den anderen, die das jetzt nicht wissen dürfen? Und da kann man sich schon, wundere ich mich, ich meine, man kann sich auch wundern darüber, dass so jahrhundertelang Leute das irgendwie so genommen haben und ertragen haben, sagen, gut, die anderen sind dann eben verloren. Man hatte dieses Bild für die Kirche mit der Arche Noah, in der schwimmen wir dann in der allgemeinen Sintflut der Welt und wir wenige werden gerettet und die Mehrheit geht eben unter und Gott wird das schon verantworten können. Das ist für mich ein nicht richtig nachvollziehbarer Gedanke. Und da bin ich froh, dass das eigentlich immer schon ein bisschen auch anders gesehen wurde, auch wenn es nicht so verbreitet war, und dass das heute stärker da ist. Wie man das dann ausdrückt, der große Theologe Karl Rahner hat dafür ein unglückliches Wort gefunden, der hat von den anonymen Christen geredet. Das ist schon als Wort, hat er übrigens auch selber uns oft gesagt, ist als Wort schon verfehlt, denn anonym ist ja jemand, der selber weiß, wie er heißt, nur die anderen wissen es nicht. Während hier ist ja was anderes gemeint. Hier, der Ausgangspunkt bei Rahner war, dass ihn Menschen ansprachen und und sagten, was ist, mein Sohn, meine Tochter glaubt nicht, hat die Kirche verlassen, oder mein Bruder, meine Schwester. Und daraufhin hat er einen berühmt gewordenen Artikel geschrieben, der Christ und seine ungläubigen Verwandten. Und hat gesagt, Gott will, das steht ja in der Schrift, Gott will, dass alle Menschen ihr Heil finden. Und dann wird er auch Wege finden, nicht um irgendwen zu vergewaltigen, wer nicht will, will nicht, aber um jemandem den Weg einzuräumen, der offenbar diesen Zugang zu Jesus Christus nicht findet. Sei es, dass er von ihm noch nie gehört hat, was es heute eigentlich kaum noch gibt, aber immer noch, sei es, dass das bei ihm so ankommt, dass es nicht in seinem Herzen ankommt, ohne seine Schuld. Und dass hier dann Gott Wege der Gnade kennt. Also ich muss gestehen, ich wäre nicht so stabil wie Franz Xaver, der da hinzieht und tauft die Leute, bis er nicht mehr kann, weil er der Meinung ist, wen er nicht tauft, der kommt in die Hölle. Ich muss gestehen, dass ich da gar nicht hätte anfangen können. Und er hat ja erst in seinem letzten Lebensjahr dann, als er vor der Küste Chinas wartete auf die Einreise, im Austausch mit seinen Nachfolgern in Japan, das nicht mehr so gesehen, sondern auch so diesen Gedanken gewonnen, dass er sagt, nein, daran kann es nicht hängen. Jetzt muss man das nur richtig verstehen. Das kann nicht bedeuten, wie manche Paderaner falsch verstehen, dass er sagt, die Hauptsache, ich lebe anständig, auf den Glauben kommt es nicht an. Das hat Rahner nie gemeint. Das kann überhaupt nicht sein, denn wir werden nur gerettet durch den Glauben. Aber ich kann den Glauben auf zwei verschiedene Weise haben. Ich kann den Glauben so haben, dass ich den Satzglauben ausdrücklich vollziehen kann. Dass ich sagen kann, Jesus Christus ist der Herr. Und wer das sagt, ist ein Christ. So schreibt es Paulus wiederholt. Jesus Christus ist der Herr. Das ist das Bekenntnis, das den Christen ausmacht. Es kann aber auch so sein, dass wenn sich jemand der Gnade Gottes erschließt, die immer die Gnade Jesu Christi ist, nach unserem Glauben, auch wenn man das nicht merkt, dass zu dieser Gnade, die ihn dann erfüllt, die er zulässt, dass die auch unweigerlich eine Erkenntnisseite hat. Ich drücke das so aus, dass man dann die Welt, den Menschen mit den Augen Gottes, mit den Augen Christi sieht, auch wenn man diesen Namen nicht weiß. Rahner würde das dann transzendentalen Glauben nennen statt kategorialen, aber diese komischen Ausdrücke kann man doch wieder vergessen. Gemeint ist, dass es einmal eben ein bewusster, ausdrücklicher, konkreter Satzglaube ist und im anderen Fall diese Erhellung der Augen des Herzens. Von denen spricht zum Beispiel der Epheserbrief, dass Gott uns die Augen des Herzens erleuchten soll. Nicht? Dass diese Augen des Herzens oder diese Augen des Glaubens zwar nicht konkret sich auf diesen Jesus von Nazareth wissentlich beziehen, aber in seinem Geist leben und handeln. Und in dieser Form des Glaubens wären dann auch solche Menschen auf dem Weg zum Heil. Deswegen soll trotzdem verkündet und gepredigt werden. Nicht, weil Verkündigung und Predigung und Mission nicht geschehen, damit die Leute nicht in die Hölle kommen, meine ich, sondern in erster Linie zur Ehre Gottes. Es Gott verdient es, dass die Menschen hier schon wissen, wie sie von ihm geliebt werden und was er für uns tut. Und dass sie nicht bloß hier denken an Autos und Sex und Krawatten und Beruf oder so ähnlich, sondern dass ihnen hier schon aufgeht, wer wirklich Gott ist. Das verdient Gott. Und das verdient in einem zweiten Schritt, nee, verdienen ist ja nicht der richtige Ausdruck, das ist in einem zweiten Schritt den Menschen zu gönnen. Gott will, dass sie das schon hier wissen, dass sie geliebt sind, dass sie reuelos und unwiderruflich angenommen sind, dass für sie Jesus Christus gelebt hat, dass er für sie gestorben ist und dass er zu ihrem Heil auferstanden ist. Das sollte nicht erst im Himmel und nach dem Tod gewusst werden, sondern schon hier. Und deswegen ist Mission erst recht nötig, aber jetzt ist sie, meine ich, dann auch ohne diese Überforderung und Überanstrengung möglich, weil ich weiß, nicht ich verkünde ja zum ersten Mal dort was, sondern der Geist ist ja schon in den Menschen da und ich mache es so wie Paulus, der da in Athen den Leuten sagt, hört mal, ich habe da einen Altar gefunden, wo drauf steht, dem unbekannten Gott und jetzt bin ich da und sage euch den Namen von diesem Gott, den ihr da verehrt. In namenloser Sehnsucht, in namenlosem Suchen, in namenloser Hoffnung.
Das ist also eine Art Liebesdienst?
So meine ich, ja. Es ist ein Liebesdienst, eine Sendung, und die eigentlich den Christen geradezu nötigen müsste. So wie Paulus schreibt, es ist kein Verdienst, dass ich verkünde. Wehe mir, wenn ich es nicht tue. Man kriegt seine Wahrheiten ja nicht für sich, sondern dann sagen die Leute, ja, man soll die anderen in Ruhe lassen und denen dann nicht auf die Nerven gehen. Darum geht's doch nicht. Wenn ich irgendwo einen hilfreichen Mann für Computer entdecke, oder wenn ich, noch banaler, wenn ich ein nettes Lokal finde, wo gut gekocht wird und was noch nicht so teuer ist, dann erzähle ich das natürlich nicht aller Welt, denn dann ist schon in einem halben Jahr dieses Lokal nicht mehr kuschelig und bescheiden und die Küche ist auch nicht mehr so gut und die Preise sind angezogen. Aber irgendwelchen Freunden werde ich es doch sagen, hoffentlich, statt das für mich zu behalten. Und wenn ich hier wissen darf, wo hier eine Antwort auf unsere tiefsten Sehnsüchte und Anfragen da sind, dann da darf ich das doch nicht für mich behalten, sondern davon muss ich doch reden, nicht diskret und indiskret, aber doch gelegen und zum Teil auch ungelegen, je nachdem, wo es ansteht.
Also von der Wahrheit reden kann der Christ nur in der Liebe.
So meine ich. Und zwar in der Liebe zur Wahrheit, zum Herrn der Wahrheit und in der Liebe zu den Menschen, denen diese Wahrheit zugesagt wird. Es ist immer diese doppelte Liebe.